Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Ich bin Kaya Azayan, Redakteurin des Versicherungsmonitors, und mir zugeschaltet ist unser Berlin-Korrespondent Jonas Tauber. Hallo Jonas.
Hi Kaya.
Die private Unfallversicherung ist eine ziemlich lukrative Sparte, aus Sicht der Anbieter zumindest. Die haben im vergangenen Jahr laut Zahlen des GDV eine Schaden- und Kostenquote von 77% ausgewiesen, hatten also unterm Strich ein deutliches Plus. Die ERGO gehört zu den größten Anbietern von privaten Unfallversicherungen und will jetzt mit einer Überarbeitung ihres Angebots wieder auf Wachstumskurs kommen. Jonas, du hast in dieser Woche mit der ERGO gesprochen. Wie genau wollen die das denn anstellen?
Ja, also jetzt die Vertriebsstrategie war jetzt nicht das Hauptthema in dem Gespräch. Es war ja der Aufhänger, dass sie immer ihre Sportunfälle, die sie jedes Jahr haben, auswerten und jetzt zum ersten Mal das auch veröffentlichen wollten. Aber die Geschichte ist so ein bisschen, dass sie jetzt eben 2022 ihre Tarife überarbeitet haben und damit auch jetzt auf Wachstumskurs kommen wollen. Und die Überlegung ist, durch Vereinfachung, dass halt die Berater das jetzt auch besser an den Mann bringen können. Ich stelle mir das schon vor, dass da jetzt auch irgendeine Art von Marketing-Offensive vielleicht gestartet wird, aber das war jetzt, wie gesagt, nicht Thema des Gesprächs.
Genau, du hast es schon angesprochen, es ging da ja um diese Auswertung der Top-Sportunfälle in der privaten Unfallversicherung. Da war ja das Ergebnis, dass jeder dritte Sportunfall auf den Freizeitsport Fußball zurückzuführen ist. Dahinter folgen Skiunfälle und dann auf dem dritten Platz Fahrradunfälle. Ich war ja etwas überrascht, als ich las, dass nur in Anführungsstrichen jeder neunte Unfall in der Freizeit ein Sportunfall ist. Das, finde ich, klingt irgendwie wenig. Und da frage ich mich natürlich direkt, was sind denn die anderen Gründe für Unfälle in der privaten Unfallversicherung im Bereich Freizeit und warum hat ERGO die nicht ausgewertet?
Ja, das ist vielleicht auch eine Teilantwort auf deine erste Frage. Also offensichtlich geht man jetzt eben mit dieser Auswertung, dass man die jetzt veröffentlicht, auf die Zielgruppe Freizeitsportler, die zwar jetzt nur eine Teilzielgruppe sind, weil, wie du es gerade gesagt hast, ja jetzt nur jeder neunte Unfall Sportunfall ist. Aber das ist eben der Fokus. Ich habe dann auch danach gefragt, was ist denn jetzt mit den anderen Unfällen? Wo kommen die eigentlich her? Und der Hauptpunkt ist wohl im Haushalt, haben sie gemeint, passiert der Großteil.
Wobei man da auch denken würde, wenn sie dann dazu so eine Auswertung veröffentlichen würden oder damit an die Öffentlichkeit treten würden, dass das doch auch sicher ein gutes Verkaufsargument ist. Oder vielleicht auch
mit Sicherheit,
nicht,
aber das kann ja auch noch kommen. Also vielleicht haben sie das ja auch schon in Vorbereitung, habe ich auch nicht drüber mit ihnen gesprochen.
Ja, oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Sport einfach mehr zieht als Verkaufsargument, als Haushalt, weil man sich denkt, ja gut, Unfälle im Haushalt sind halt so Kleinigkeiten, schneidet man sich den Finger oder was auch immer, aber bei Sport, da denkt man natürlich direkt an so riskante Sachen und Kreuzbandriss oder wie die ganzen Sachen so heißen, die man beim Fußball oder anderen Sportarten erleiden kann.
Ja, kann gut sein, dass man da das Risikobewusstsein besser drüber ansprechen kann.
Die private Unfallversicherung, die zahlt ja für Teil- und Vollinvaliditätsfälle. Im Falle einer Vollinvalidität kann es ja sein, dass die Leistungen in den sechsstelligen Bereich gehen. Das ist offenbar bei der ERGO nicht oft der Fall, dass Schadenfälle so teuer werden, denn die durchschnittliche Schadenhöhe liegt bei dem Versicherer bei 5.000 Euro und das finde ich ziemlich wenig für Personenschäden, weil Personenschäden, damit verbindet man, finde ich persönlich, immer so teure Schäden. Wie passt das denn zusammen?
Genau, also das Argument für die Unfallversicherung ist natürlich, dass ich jetzt schwerwiegende Unfallfolgen davontrage, die auch langfristig bestehen bleiben. Das ist ja auch Voraussetzung für die Leistung. Das heißt, die zentrale Leistung ist eine Kapitalleistung im Fall von Invalidität mit Unfallfolgen, die jetzt 3 Jahre mindestens bestehen bleiben. Das ist dann eine langfristige Unfallfolge, wo dann eben diese Versicherung greift. Wie hoch jetzt die Leistung ist, hängt natürlich von der vereinbarten Versicherungssumme ab. Und dann gibt es diese berühmte Gliedertaxe, mit der dann festgestellt wird, wie viel Prozent jetzt dieser Versicherungssumme fällig werden. Da ist es jetzt so, zum Beispiel ein Finger kann dann, glaube ich, 5% ausmachen, je nachdem, welcher jetzt das ist. Und da hängt es dann natürlich jetzt wieder davon ab, was jetzt die Mindestinvalidität ist, damit jetzt so eine Versicherung trägt. Also da gibt es tatsächlich auch Policen, die greifen erst ab einer Invalidität von 20%. Das heißt, wenn du jetzt 15% hast, dann ist es zu wenig, damit die Versicherung greift. Das ist jetzt eine Teilantwort auf die Frage für geringe Schäden, weil tatsächlich die Ergo jetzt auch damit wirbt, dass sie schon ab 1% zahlt. Das heißt, wenn du jetzt eben eine Versicherungssumme von 100.000 Euro vereinbart hast oder sowas in der Höhe, meistens, ich glaube, jetzt Verbraucherschützer würden jetzt auch zu mehr raten, aber jetzt 1% von 100.000 Euro wäre man jetzt ja eben bei 1.000 Euro. Das heißt, insofern, das ist die eine Antwort, aber es ist eben auch so, dass jetzt nicht alle Schadensfälle Invalidität sind, sondern es gibt auch noch jetzt sowas wie Verletztengeld, was gezahlt werden kann, oder Krankentagegeld. Das ist jetzt im Fall der Ergo eben auch ein Teil der Schadenfälle, wo gar keine Invalidität festgestellt wird, trotzdem aber nach meinem Verständnis Zusatzleistungen fließen. Tatsächlich haben die mir da jetzt gesagt in dem Gespräch, wenn ich es richtig weiß, dass nur jeder vierte der Schadenfälle in der Unfallversicherung Invalidität ist.
Okay, das ist natürlich gut für Sie, weil dann die Auszahlungen niedriger sind. Also es gibt schon Gründe, um so eine Unfallversicherung abzuschließen, aber es wird oft trotzdem darüber diskutiert, ob so eine Absicherung wirklich so sinnvoll ist und ob diese Absicherung wirklich das ist, was Prio Nummer 1 haben sollte, weil man ja zum Beispiel als angestellte Person zumindest bei auf der Arbeit und auf dem Hin- und Rückweg gesetzlich unfallversichert ist und wie ich auch schon meinte, im Privaten, wenn man jetzt nicht gerade den riskanten Sport betreibt, passieren vermutlich auch nicht so viele Unfälle. Da muss man schon gut in der Werbung sein, um da eine Angst zu triggern, sage ich mal. Zum Thema Sportunfälle hat auch der GDV in dieser Woche Zahlen rausgebracht, überraschenderweise. Also man weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zusammenhängt mit der Ergo, aber die haben da auch vorgewarnt und gesagt, hey, das muss man absichern mit einer privaten Unfallversicherung. Eine viel spannendere Nachricht gab es aber schon in der vergangenen Woche vom Verband. Und zwar hat der GDV Details zur sogenannten Bürgerrente verraten. Ein Vorschlag der Versicherer, um auf politischer Ebene beim Thema private Altersvorsorge im Gespräch zu bleiben. Für mich wirkt ja die Bürgerrente ein bisschen so wie die hübsche Schwester der Riester-Rente mit neuem Namen und kleinem Upgrade. Wo liegen denn da die großen, bedeutenden Unterschiede?
Ja, also ein Unterschied ist jetzt natürlich, dass der Beitragserhalt, der gesetzliche Beitragserhalt wegfallen soll. Das ist ja was der GDV schon gefordert hatte für die Riester-Rente, dass eben nicht mehr 100% der Beitragszahlung garantiert sein müssen, sondern nur noch 80%. Dann sollen auch Selbstständige vorsorgen können und die Zulagenförderung, die staatliche, soll eben vereinfacht werden. Unterm Strich gesagt sind das jetzt alles Sachen, die der GDV irgendwann oder zuletzt eben auch für die Reform der Riester-Rente gefordert hat.
Genau, da sagst du nämlich was. Ich frage mich nämlich, warum jetzt der GDV mit einem neuen Produkt an die Politik herantritt, statt jetzt da so einen Masterplan und einen ausgefeilten Plan für die Riester-Rente hervorzubringen, weil der GDV ja auch betont hat auf der Jahresmedienpressekonferenz, dass sie Riester nach wie vor für reformierbar hält. Und irgendwie wirkt das dann für mich so ein bisschen halbherzig, dieser Reformwunsch. Aber dann ist es vielleicht doch ein Reformwunsch durch die Hintertür, in dem einfach ein neues Produkt. Irgendwie ist es für mich nicht ganz klar, warum sie da ein neues Produkt bringen, das irgendwie sehr nach Riester klingt, nur halt die reformierte Variante von Riester.
Also jetzt auf der GDV Medien, wie heißt das, Jahresmedienkonferenz, wurde ja auch, da hat ja der Herr Rollinger ja auch gesagt, dass sie weiterhin die Riester-Rente für reformierbar halten. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, die Versicherer haben jetzt praktisch für sich festgestellt, mit der reinen Forderung nach einer Reform der Riester-Rente hat man eigentlich wenig zu bestellen. dafür ist einfach zu wenig Rückhalt vorhanden jetzt auf Seiten der Politik. Auf Seiten der Politik ist man jetzt eben so, dass man gesagt hat, wir wollen was anderes als Riester. Wir wollen, steht da im Koalitionsvertrag, wir wollen Produkte, die Rendite stärker sind als Riester. Und wir wollen zwar einen Bestandsschutz für Riester, aber wir wollen stattdessen eben was Neues. Wir wollen eine Prüfung, ob ein öffentlich verwalteter Fonds eine Option ist in der privaten Altersversorgung. Das heißt, aus meiner Sicht hat einfach die Branche verstanden, dass sie jetzt mit der Forderung nur für eine Riester-Reform so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Mhm. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass man etwas Neues in Anführungsstrichen bringt, was jetzt vielleicht gar nicht so neu ist, wenn man die alten Forderungen zur Riester-Reform kennt und dem dann neuen Namen gibt. Einfach um da jetzt auf Augenhöhe zu sein und mitzusprechen und im selben Boot zu sitzen wie die anderen, die reformieren wollen.
Mhm. Ja, vor allem Bürgerrente klingt ja auch einfach besser, näher am Bürger. Es gibt ja auch das Bürgergeld. Also haben sie schon gut gebrandet, das Ganze. Und es war sicher auch ein Kalkül des Verbands, das Ganze nochmal auf der Jahresmedienkonferenz zum Thema zu machen und zu platzieren, weil der Verband muss für dieses Konzept werben. Der GdV gehört ja auch zu dieser Fokusgruppe private Altersvorsorge, die über die Zukunft der privaten Altersvorsorge diskutiert. Da gibt es verschiedene Modelle von verschiedenen Parteien. Verbraucherschützer sind auch mit dabei. Was sind denn da jetzt die aktuellen Konzepte, die noch im Gespräch sind? Also ich muss zugeben, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren.
Also jetzt grundsätzlich hat ja der Koalitionsvertrag die Richtung vorgegeben. Das heißt, es gibt einen Prüfauftrag für einen öffentlich verwalteten Fonds. Damit beschäftigt sich jetzt die Fokusgruppe private Altersversorgung und eben mit der Vorgabe, Produkte zu prüfen, die mehr Rendite bringen als die Riester-Rente. Das heißt, diese Kritik an der Riester-Rente, dass sie eine zu hohe Kostenlast hat, ist da klar mit eingeflossen. Insofern, als der GdV jetzt mit dem Start dieser Fokusgruppe jetzt da etwas vorgelegt hat, ein Konzept für diese Bürgerrente, ist das jetzt das erste Konzept, was mit Start dieser Fokusgruppe vorliegt. Also der Verbraucherzentrale Bundesverband, der sitzt ja auch in dieser Fokusgruppe. Und der hatte schon vor geraumer Zeit, vielleicht lass es 2 Jahre sein, so ein Konzept vorgelegt für die Extrarente, die eben auch in diese Richtung geht, öffentlich verwaltet, öffentliche Hand macht eine Ausschreibung. Also Ziel, anstatt private gewinnorientierte Unternehmen, die jetzt hier die Verwaltung organisieren und vor allem auch den Vertrieb organisieren, soll das jetzt vereinfacht werden, die Verwaltungskosten sollen sinken und Vertriebskosten komplett wegfallen. Und dann sollen da eben dieses Geld, jeder kann da freiwillig einzahlen, soll dann eben vor allem in Aktien angelegt werden. Das heißt, mit einer höheren Renditechance als jetzt, darf man schon so interpretieren, darf man schon so sehen, geht hier auch gegen die Versicherungsbranche mit ihrem Modell nicht jetzt besonders aktienorientiert. Das heißt, das ist eins dieser Vorschläge. Die Verbraucherzentrale Bundesverband, der hält auch weiterhin an diesem Konzept fest. Es ist jetzt nur insofern natürlich ein älteres Konzept, noch aus der vergangenen Legislaturperiode, aber die wollen das weiterhin. Das wurde mir auch bestätigt von denen nach Start der Fokusgruppe Altersversorgung. Das heißt, das ist schon so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was jetzt von der Versicherungsbranche kommt. Stichwort öffentliche Verwaltung, Stichwort Wegfall Vertriebskosten, Stichwort vielleicht auch sowas wie mehr aktienorientiert anlegen. Und dann gibt es natürlich noch die Aktienrente, die ja jetzt erstmal, also die FDP-Aktienrente, die jetzt erstmal als Modell dazu einfach dient, die gesetzliche Rentenversicherung zu stabilisieren, also jetzt nichts mit einer zusätzlichen Vorsorge hat. Aber da gibt es natürlich schon auch die Idee von Seiten der FDP, das weiter auszubauen künftig. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die sich sowas wünschen würden, daraus auch eine Art von zusätzliche Vorsorge zu machen, die halt dann innerhalb der gesetzlichen Renten Versicherung abläuft, aber eben kapitalmarktbasiert funktioniert.
Viele verschiedene Konzepte. Ich bin sehr gespannt, welches Konzept, vielleicht sind es ja auch mehrere, die das Rennen machen. Ist das auch eine Option? Oder ist es eher eine Entweder-Oder-Entscheidung?
Also diese Millionen-Riester-Verträge, die wird man jetzt ja nicht plötzlich alle abschaffen oder wegzaubern können. Da steht ja auch drin, dass man Bestandsschutz auf jeden Fall garantiert. Insofern bleibt der Riester auf jeden Fall jetzt eine Zeit lang erhalten. Hm. Ich glaube jetzt schon, dass es da jetzt nicht darum geht, alles komplett neu auf einen Schlag zu erfinden. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen. Bin ich jetzt auch gespannt, in welche Richtung das geht.
Ja, im Sommer soll der Abschlussbericht der Fokusgruppe private Altersvorsorge vorliegen. Du wirst uns da dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Für heute war es das. Jonas, ich danke dir für deine Zeit.
Danke.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.